Ich möchte uns den Predigttext lesen. Wir steigen mal direkt ein. Und wir wollen fortsetzen in Markus 7, wo wir in der vergangenen Woche auch schon unterwegs waren. Und direkt, wo wir aufgehört haben, da machen wir weiter. Ich lese uns Markus 7, Vers 31 bis Vers 37. Und als er wieder fortging, gemeint ist natürlich Jesus, aus dem Gebiet von Tyrus kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte. Und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge löste sich, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemanden sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Jesus verlässt also das Gebiet von Tyrus, dort wo er auf die Frau mit diesem außergewöhnlichen Glauben getroffen war, und er kommt in das Gebiet der 10 Städte, so lesen wir das. Und er trifft dort auf einen taubstummen Mann, er trifft also schon wieder auf jemanden, der seine Hilfe braucht. Und zwar dringend. Denn taubstumm zu sein, das ist eine ganz schlimme Einschränkung, eine schlimme Behinderung. Gerade zur damaligen Zeit war das wirklich sehr, sehr schwierig. Vor allem darum, weil man ja von einem Großteil der menschlichen Kommunikation einfach so abgeschnitten war. Und es natürlich auch noch nicht die Hilfsmittel gab, die es heute gibt für Menschen, die solche Einschränkungen haben. Und so war er gerade in seiner Zeit damals regelrecht isoliert. Der arme Mann konnte nichts erzählen, er konnte keine Fragen stellen, er konnte keine Erklärungen hören und er konnte natürlich auch nicht lesen. Und viele werden ihn in der damaligen Zeit auch einfach nur für dumm gehalten haben oder für von Dämonen besessen. Eine ziemlich jämmerliche, hoffnungslose Situation, in der dieser Mensch steckte. Aber immerhin hatte er offenbar ein paar Menschen, die ihn liebten, denen er wichtig war. Sie hatten von Jesus gehört und sie brachten diesen taubstummen Mann zu ihm, und ihre Hoffnung wird auch nicht enttäuscht. Der Evangelist Markus beschreibt dann die folgende Heilung, und das ist hier das Besondere an dieser Heilungsgeschichte. Es gibt ja Dutzende in den Evangelien. Er beschreibt die dann hier folgende Heilung sehr detailliert. Obwohl es nur zwei Verse sind, Verse 33 und 34, tut er das hier ganz ausführlich. Er beschreibt sehr ausführlich, was Jesus tut. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite, sicherlich um dem Mann jetzt hier die neugierigen Blicke der Umstehenden zu ersparen. Er legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Warum vollzog Jesus diese Heilung in diesen einzelnen Schritten? Und warum legt Markus so einen großen Wert darauf, dass er diese Einzelheiten hier alle so berichtet? Ich denke, zum einen hat das natürlich damit zu tun, einfach ja mit der Art der Behinderung dieses Mannes. Darum legt Jesus die Finger in die Ohren und berührt seine Zunge, um deutlich zu machen, dass es diese Organe sind, die er jetzt sogleich heilen, wiederherstellen möchte. Jesus schaut auf zum Himmel, um zu zeigen, woher eigentlich die Kraft für dieses Wunder kommt. Und er seufzt, weil er einfach bewegt ist von dem Leiden dieses Menschen. Aber ich glaube auch, dass es noch einen tiefer liegenden Grund für diese ausgefeilte Heilungsprozedur Jesu hier gibt. Ich glaube, diese einzelnen Schritte hier, die zeigen uns nämlich, und so wollen wir diesen Text im Fortgang betrachten, sie zeigen uns, wie wir als Christen in einer ungläubigen Welt leben können. Jesus macht uns mit seinen einzelnen Schritten hier, mit dem Berühren, mit seinem Blick, mit seinem Seufzen, mit dem Wort, macht er uns deutlich, mit welcher Haltung wir uns in einer ungläubigen Welt bewegen sollen. Jesus gibt uns also mit seinem Wirken hier ein Vorbild für unser Handeln in dieser ja weitgehend ungläubigen Welt. Jesu Blick, sein Seufzen, seine Berührung, sein Wort sind wunderbare Stichworte dafür, wie die Gemeinde Jesu auch heute noch in der Welt, die Jesus ja dringend braucht, sich verhalten soll, um diese Welt für Jesus zu erreichen. Wir wollen uns also anschauen, diesen einzigartigen Dienst Jesu genauer, und wir wollen uns das anschauen, damit sein Vorbild uns anregt und ja, so dass seine Kraft durch uns auch in dieser Welt wirksam werden kann. Also schauen wir mal als erstes hier auf den Blick. Jesu Blick, das ist so das erste Stichwort. Jesu Blick. Es heißt in Vers 34, und er sah auf zum Himmel. Und er sah auf zum Himmel. Dieser Blick Jesu zum Himmel war ein sichtbares Zeichen für seine beständige Verbundenheit mit Gott dem Vater. Na klar. Denn Jesus war immer kontinuierlich mit seinem Vater im Himmel in Kontakt. Ob er nun in Worten zu ihm sprach oder auch gerade das nicht tat, er war immer mit ihm im Kontakt. Um es mal klarzustellen, natürlich zog Jesus sich regelmäßig zu Stille und Gebet zurück, um sich ganz darauf zu konzentrieren, das berichten uns die Evangelien ja auch, dass ihm das wichtig war und dass er das getan hat, dass das seine Gewohnheit war. Ja, es gab diese konzentrierten Zeiten von Stille und Gebet in Jesu Leben. Das andere stimmt aber auch, dass Jesus immer ohne Unterbrechung, ohne Unterlass, in Verbundenheit, in Gebet zu seinem Vater im Himmel lebte, dass er beständig auch bei allen anderen Dingen, die er tat, mit ihm verbunden war. Dieser Blick Jesu jetzt auf zum Himmel, mitten in dieser Situation, wo er diesen Mann vor sich hat, wo er von Leuten umgeben ist, also mitten in diesem geschäftigen Dienst Jesu, das macht uns nachdrücklich deutlich, wie wichtig auch für uns diese Verbundenheit mit Gott ist. Diese beständige Verbundenheit mit Gott. Denn für uns als bekennende Christen ist auch das eine Gefahr, oder gibt es auch hier auf diesem Feld eine Gefahr. Wir können nämlich so davon in Beschlag genommen werden oder in Beschlag genommen sein, für Gott etwas zu bewegen, vielleicht in der Gemeinde, dass wir darüber vergessen, ihn mit unserem Herzen eigentlich wirklich noch zu ehren. Wir können uns auch so sehr darauf konzentrieren, die Bedürfnisse zum Beispiel unserer Kinder zu erfüllen und darüber das Gebet für sie zu vernachlässigen, was eigentlich ja das Wertvollste ist, was wir tun können für sie. Wir können auch so fleißig sein, gute Dinge zu tun für Freunde, für Familie in der Nachbarschaft oder im Verein oder wo auch immer. Wir wollen ja Salz der Erde sein, dass wir diesen Blick auf Gott, diese Verbundenheit zu ihm völlig verlieren. Die Gefahr ist, dass wir denken, dass unser Dienst für Gott wichtiger ist als unsere Gemeinschaft mit Gott. Also die Gefahr ist, dass wir denken, unser Dienst für Gott ist wertvoller, ist wichtiger, ist dringender als unsere Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir dann den Eindruck haben, und ich glaube, solche Erfahrungen haben viele von uns schon gemacht, wenn wir diesen Eindruck haben, dass dann die Stunden des Tages irgendwie nicht ausreichen für alles, was so auf der Agenda steht, dann reduzieren wir halt diese Gemeinschaft mit Gott. Und wir denken, Gott wird es verstehen. Schließlich engagieren wir uns ja für ihn. Ich habe in dieser Woche einen Satz gelesen in einem christlichen Buch. Und die Aussage ging ungefähr so. Da schrieb der Autor, nicht Habgier und auch nicht Unzucht, sondern Gebetslosigkeit ist die Nummer 1 Sünde unserer Tage. Nicht Habgier, auch nicht Unzucht, sondern Gebetslosigkeit ist die Nummer 1 Sünde unserer Tage. habe darüber nachgedacht und ich glaube, so Unrecht hat der gute Mann nicht, der das geschrieben hat. Und ich schließe mich da auch ganz mit ein. Das ist wirklich ein Problem. Das ist wirklich eine Gefahr. Dieser beständige Blick zu Gott, dem Vater, diese Verbindung zu Gott nicht abreißen zu lassen, sondern zu leben, daran krankt es nur zu oft. Und wahrscheinlich ist das auch mit ein Grund, warum viel Einsatz und warum großes Engagement für Gott und seine Gemeinde dann häufig auch mal ja so wenig bewirkt. Vielleicht, weil es daran krankt, weil es daran mangelt. Also egal, wie beschäftigt wir sind, so sollten wir uns als Menschen, die wir uns bewusst zu Jesus bekennen, doch Zeit nehmen, um vor Gott zu kommen, um ihn anzubeten. Einfach so erstmal. Wir sollten uns Zeit nehmen für unser geistliches Leben, zu beten, dass sich unser Charakter verändert, dass Gott uns führt, dass er uns gebraucht. Wir sollten auch für unsere Familien beten, für unsere Freunde. Und am besten konkret für Einzelne und für Bedürfnisse. Wir sollten für unsere Gemeinde beten, aber auch da konkret für bestimmte Anliegen und Nöte. Natürlich, wir haben alle viel zu tun. Wir hetzen oftmals geschäftig durchs Leben. Und mancher hat das Gefühl, dass er selbst die Zeit auf dem stillen Örtchen noch irgendwie produktiv verbringen muss und schreibt vielleicht da E-Mails, ne, die beantwortet werden müssen. Oder wenn wir an der Ampel stehen und einen kleinen Moment verpasst haben, dass das Signal auf grün umgesprungen ist, nur eine halbe Sekunde, dann beginnt schon hinter uns das Hubkonzert. Das ist so die Art und Weise, so die Atmosphäre, in der viele von uns ihr Leben verbringen. Dass es voll ist, dass man gehetzt wird, dass es stressig ist, dass wir viel zu tun haben. Ja, das ist so. Und trotzdem, ganz ehrlich, für das, was uns wirklich wichtig ist, da finden wir dann doch eigentlich schon immer Zeit, oder? Jesu Blick auf den Vater, seine Ausrichtung. Ne? Das war so das Erste, was wir hier sehen. Und dann das Zweite, das ist Jesu Seufzen. Und wir steigen mal ein in diesen Punkt, in dem wir uns mal so eine Situation vielleicht vorstellen. Ein junger Mann ist gegen 1 Uhr nachts endlich fertig mit seiner Arbeit, irgendwo, vielleicht in einem Fastfood-Restaurant oder an einer Fabrik, wo auch immer. Und er steigt in die letzte U-Bahn ein, um nach Hause zu fahren. Und als er dann aussteigt, irgendwo auf so einem U-Bahnhof, mitten in einer großen Stadt, da verlässt er den U-Bahnhof und er ist auf einmal umgeben von 3 oder 4 ziemlich unsympathisch dreinschauenden, angsteinflößenden Gestalten. Und sie bedrohen ihn mit einer Pistole. Und sie nehmen ihm Geld und Handy ab. Doch damit noch nicht genug. Bevor sie sich aus dem Staub machen, wollen sie auf Nummer sicher gehen und sie geben ihm noch ein paar heftige Schläge und Tritte gegen den Kopf mit. Der junge Mann, der sackt zusammen, er bleibt dort liegen, so halb bewusstlos. Und dort liegt er nun, mitten in der Stadt, an einer, ja, schon einigermaßen belebten Straße. Und die Stunden vergehen. Und der ein oder andere Passant kommt auch vorbei. Manche kommen zurück von irgendwelchen Partys. Die anderen sind schon auf dem Weg zur Frühschicht. Wieder andere, da weiß man nicht so ganz genau, warum sie da langlaufen um diese Zeit. Und immer wieder, wenn sich jemand so nähert, dann ruft er, helfen Sie mir doch bitte, ich brauche Hilfe. Ich bin verletzt. Doch die Menschen, sie zucken nur mit der Schulter und sie wenden sich ab und gehen einfach weiter. Schließlich, am nächsten Morgen, rufen seine Eltern, die sich Sorgen machen, warum ist er nicht da? Sie rufen die Polizei. Und die Polizisten ziehen los und finden den jungen Mann gegen 7 Uhr morgens auf der Straße. So ist unsere Welt. Und so war unsere Welt auch schon immer. Mitgefühl, Mitleid, die Sorge um den Nächsten, die waren weder zu biblischen Zeiten, noch sind sie es heute besonders angesagt. Davon kann man nicht immer ausgehen. Umso bemerkenswerter ist es, wie Jesus sich hier verhält, was Markus uns hier über Jesus schildert. Es heißt, er sah auf zum Himmel und seufzte. Er sah auf zum Himmel und seufzte. Jesus' Seufzen entsprang einem tiefen inneren Mitgefühl für diesen armen, taubstummen Mann und sein Leben. Und das Interessante ist an dieser Stelle, Jesus hatte dieses Mitgefühl, er hatte dieses Mitleid, obwohl er ja schon längst wusste, was er nur wenige Momente später für diesen Mann tun würde. Er hatte trotzdem dieses Mitgefühl, er seufzte. Mitgefühl und Mitleid zu haben, das war so eine Haltung, die Jesus übrigens immer auszeichnete. Anderes Beispiel, das Grab von Lazarus. Lazarus war verstorben, er war begraben worden und da heißt es dann über Jesus, als Jesus sah, wie sie, hier ist Maria gemeint, weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Johannes 11, Vers 33. Jesus war nicht teilnahmslos. Jesus betrachtete das Geschehen ja auch nicht sachlich distanziert. Es war ihm nicht gleichgültig. Es machte ihn traurig, traurige Menschen zu sehen. Und so ist es auch in unserer Geschichte hier. Und ich glaube, man kann es sich auch ganz gut vorstellen, ganz gut ausmalen, wie es so gewesen sein könnte. Jesus nimmt diesen taubstummen Mann beiseite. Und er sieht ihn an, er sieht ihn an, er schaut in sein Gesicht und er sieht in seinem Gesicht das ganze Leid, das er in den ganzen Jahren ertragen musste. Er erkennt hier seine von dieser Krankheit auch ja zerknautschte Persönlichkeit, die tiefen emotionalen Verletzungen, die er davongetragen hat. Und Jesus sieht das, er nimmt das wahr und ganz natürlich, ganz intuitiv entfährt Jesus ein tiefes Seufzen. Ein tiefes Seufzen, das im Grunde aber nicht nur diesem Manne, das im Grunde auch der ganzen gefallenen Welt gilt, mit dem ganzen Unrecht und mit dem vielen Leid, was sich auf unserer Welt ereignet. Und so zeigt uns dieser Text hier, dass Jesu Mitgefühl eigentlich schon Teil seines Heilungsprozesses ist. Für diesen Mann, aber auch für unsere Welt generell. Und diejenigen von uns, die sich wünschen, Jesu Wirken in diese Welt zu tragen, die müssen auch Jesu Mitgefühl für diese zerbrochene Welt und die verwundeten Menschen teilen. Wenn wir dieser Welt dienen wollen, müssen wir zu ihr mit tiefem Seufzen kommen. Wenn wir dieser Welt dienen wollen, müssen wir zu ihr auch mit einem tiefen Seufzen kommen. Denn bedenken wir die Welt, in der so schreckliche Ereignisse geschehen, wie eben in dieser Geschichte von dem jungen Mann angedeutet, das ist die reale Welt. Sowas passiert ständig. Aber Jesu Seufzen angesichts dieser Zustände, Jesu Seufzen angesichts dieser Zustände ist genauso real. Und wenn die Gemeinde Jesu, die Menschen, die zu ihm gehören, gleichermaßen seufzen, so in aufrichtiger Anteilnahme mit den Menschen und mit dieser Welt mitleiden, dann werden wir auch als bekennende Christen etwas Positives bewirken können. Ganz bestimmt. Die Frage ist hier also, sind wir solche mitfühlenden Menschen? Macht uns das Leid anderer Menschen eigentlich traurig? Macht es uns Kummer, wenn wir sehen, wie die Sünde das Leben mancher Menschen zerstört hat? Sind wir manchmal erschüttert, wenn wir die Nachrichten verfolgen? Seufzen wir, wenn wir von Trennungen und Scheidungen hören? Oder von Armut? Oder von Suchtabhängigen? Oder von Abtreibung, von zerbrochenen Beziehungen. Wenn nicht, kann ja auch sein, dass wir schon relativ abgehärtet sind, so über die Zeit. Das kann ja passieren. Wenn das nicht so ist, dann bitten wir den Herrn, dann bitten wir Jesus dringend, dass er uns hier mehr die Sicht seiner Dinge gibt. Denn es ist bedeutsam, übrigens hier auch, das hängt zusammen mit dem, was ich eben gesagt habe schon. Es ist ja bedeutsam, dass Jesus zum Himmel aufschaut, dass er aufschaut zu seinem Vater und dass er dann seufzt. Er schaut auf zu seinem Vater und dann seufzt er. So ist es auch bei uns, so kann es auch bei uns sein, wenn wir zum Himmel aufschauen, wenn wir diese stete Beziehung zu Gott pflegen, dann sehen wir auch diese Welt mehr und mehr. Mit all ihrem Kummer, mit all ihrer Not, dann sehen wir diese Welt mehr und mehr durch Gottes Augen. Und dann werden wir seufzen über diese Welt, wie Gott auch seufzt über diese Welt, wenn er das alles sieht. Jesu seufzen. Was Drittes dann ist diese Berührung, Jesu Berührung hier. Jesus war sich ja niemals zu fein, die Menschen auch anzufassen, sie zu berühren. Ganz normale Menschen. Menschen, die mit Sünde, mit Unreinheit beladen waren. Er war sich niemals zu fein, sie zu berühren. Und eine Geschichte, die das ganz eindrücklich schildert, die finden wir in Lukas 5. Ich deute das kurz an. Ich glaube, viele von uns haben die Geschichte schon mal gehört. Dort ist ein Mann voller Aussatz. Voller Aussatz. Sicherlich abscheulich anzusehen. Und dieser Mann, er wirft sich vor die Füße Jesu. Und Jesus sieht ihn an. Er stammelte ihn, heißt es dann. Er ist innerlich zutiefst bewegt. Und Jesus zögert nicht, nein, er streckt seine Hand aus und er berührt diesen Mann. Vielleicht war es Jahrzehnte her gewesen, dass dieser aussätzige Mann zuletzt von einem Nicht-Aussätzigen berührt wurde. Die wurden ja damals ausgegrenzt. Man hat sich von ihnen distanziert. Sie lebten außerhalb der Städte. Und nun spürt dieser Mann, wie die Hand des Herrn, wie die Hand Jesu ihn sanft berührt, wie sie auf ihm ruht. Das ist schon wunderbar. Das macht schon einiges deutlich. Ich meine, Jesus, er hätte ja diesen Mann mit dem Aussatz auch heilen können, indem er einfach nur ein paar Worte spricht, aber auf sicherer Distanz bleibt. Und doch legt Jesus vor den Augen der Menschenmenge seine Hand auf diesen Aussätzigen, auf diesen Unreinigen, auf diesen ausgegrenzten Mann. Und die Menschen und die Jünger Jesu, die das sehen, die sind schockiert. Die können das nicht fassen. Wie kann Jesus so etwas tun? Das machte man nicht. Und nicht nur aus hygienischen Gründen. Nein, man machte das auch nicht, damit man sich nicht verunreinigt. Wer einen Aussätzigen anfasst, der galt als kultisch unrein. Und Jesus macht das, nicht aus Versehen. Er zögert nicht, er fasst ihn gezielt und willentlich an. Jesus hatte sich verunreinigt in diesem Moment. Kann man ja fragen, warum macht denn Jesus das überhaupt? Sicherlich mehrere Gründe kann man hier nennen. Einerseits natürlich war die Berührung ein Ausdruck seiner Liebe und Zuwendung. Er wollte, dass der Aussätzige spürt, bei mir bist du angenommen, ich bin bei dir, du bist mir wichtig. Andererseits gab es auch theologische Gründe. Jesu Berührung dieses aussätzigen Mannes veranschaulicht die Menschwerdung Gottes. Jesus wurde Fleisch. Er wurde Menschengestalt an. Er wurde zur Sünde für uns. Und er gab uns dadurch seine Reinheit. Paulus schreibt dann später, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5, Vers 21. Jesus streckt also seine Hand auch nach uns aus. Er berührt auch uns und macht uns heil und rein. Und hier bei diesem Taubstumm ist es genau das Gleiche. Es ist diese Berührung von Ohren und Zunge, die diesen gesund macht. Und das macht deutlich, echtes Mitleid ist nicht nur ein Gefühl. Es ist auch nicht nur so eine innere Haltung, die wir haben. Nein, echtes Mitleid wird praktisch und streckt die Hand aus und hilft und handelt. Echtes Mitleid ist nicht nur ein Gefühl, es ist nicht nur eine Haltung, sondern echtes Mitleid wird praktisch. Es streckt die Hand aus und handelt. Das macht Jesus deutlich. Und so verwundert es auch nicht, dass in der Geschichte der Gemeinde Jesu es immer wieder Christen gab, denen das besonders wichtig war. die Hände auszustrecken, hinzugehen zu den Menschen, die in Not sind, die Hilfe brauchen. Das war schon ganz zu Beginn so, der Christenheit. Schon zur Zeit des Römischen Reiches waren es ja Christen, die sich dem schrecklichen Leid vieler ausgesetzter Kinder annahmen, die sie aufnahmen, die sie aufzogen, die sich kümmerten. Und auch später, wir springen mal jetzt ins 19. Jahrhundert, um mal ein anderes Beispiel zu nennen. Man könnte jetzt für jedes Jahrhundert Beispiele nennen, aber das würde die Zeit hier sprengen. Also zum Beispiel im 19. Jahrhundert, da gab es auch einen Mann mit Namen Johann Hinrich Wichern. In Hamburg gründete er das Raue Haus. Er nahm Kinder und Jugendliche auf, die aus ganz schwierigen Verhältnissen kamen oder die auf der Straße lebten. Damit sie gut aufwachsen konnten, damit sie Bildung, Erziehung genossen, damit sie eine Perspektive hatten für ihre Zukunft, damit aus ihnen was werden könnte. Man könnte andere Beispiele hinzufügen, von John Wesley, von der Heilsarmee und so weiter. Von Christen, die die Hand ausstreckten, die anderen helfen wollten. Die ausgestreckte Hand, die bereit zur Berührung ist, das ist absolut notwendig für ein gesundes christliches Leben. Natürlich müssen wir Missionare aussenden, wir müssen Geld spenden an Gemeinde oder andere christliche Organisationen. Aber wichtig ist hier auch an dieser Stelle eine Berührung jetzt durch Vermittlung, durch Vertretung. Ich gebe jemandem Geld, der macht das für mich. Ich unterstütze einen Missionar, der tut das für mich. Das ist eigentlich unmöglich. Ich meine, wenn Jesus mit einer Not konfrontiert war, dann hat er ja auch nicht Petrus gefragt und gesagt, Petrus, weißt du was, kannst du mal das für mich machen? Kannst du mal für mich diesen Menschen berühren und sich dich kümmern? Er hat den Bedürftigen auch nicht einfach Geld gegeben, in der Hoffnung, dass das alles regeln würde. Nein, er hat sich selbst dieser Not angenommen. Er hat selbst die Menschen angerührt. Das war ihm wichtig. Die Frage für uns ist also hier, strecken wir unsere Hände aus zu anderen, die in Not sind, die Hilfe und Unterstützung brauchen? Nehmen wir uns Zeit, um anderen zum Beispiel zuzuhören? Muss man ja Zeit auch erstmal investieren, beispielsweise. Oder sind wir bereit, auch Unannehmlichkeiten auf uns zu nehmen, um anderen zu helfen? Jesu Beispiel hier zeigt uns, ohne Berührung, ohne die Hand auszustrecken, ohne zu handeln, geht es nicht. Jesu Berührung, ne? Davor hatten wir Jesu Seufzen und Jesu Blick. Und das Letzte, was uns dann hier noch begegnet, das ist Jesu Wort. Ganz am Schluss. Schließlich spricht Jesus, Markus sagt es so, berichtet es uns so, Hephata, das heißt, tu dich auf. Hephata, das heißt, tu dich auf. Er spricht also eigentlich nur ein Wort, Hephata. Und Jesu Wort entfaltet unmittelbare Wirkung. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Ja, so ist das, wenn Jesus ein Wort spricht. So ist das, wenn Jesus auch nur ein Wort spricht. Sein Wort hat Wirkung, sein Wort hat Macht, sein Wort heilt. Jesus brauchte ja auch nur ein Wort zu sprechen, um die Tochter der syrophönizischen Frau im Abschnitt vor unserem Text gesund zu machen. Jesus brauchte nur ein Wort zu sprechen, um den Sturm zu stillen. Jesus brauchte nur ein Wort zu sprechen, um den von bösen Aussatz geplagten Mann wieder zu reinigen. Jesu Wort hat Macht, weil Jesus Macht hat. Jesu Wort hat Macht, weil Jesus, wie Gott selbst, Macht über alle Krankheiten, Gewalten, über diese ganze Schöpfung, über diese ganze Welt hat. Und das führt zu einer wichtigen Frage. Wenn Jesu Wort solche Macht hat, wäre es dann nicht ausreichend gewesen, wenn er nur etwas gesagt hätte, hier konfrontiert mit diesem taubstummen Mann? Hätte das nicht gereicht? Ja, absolut, natürlich. Das hätte gereicht. Und bei anderen berichteten Ereignissen in den Evangelien ist das ja teilweise auch so, dass Jesus nur mal ein Wort spricht. Warum ist es hier anders? Warum hier diese detaillierte Heilungsprozedur, diese ganzen Schritte. Ich denke, weil Jesus uns zeigen möchte, weil er uns ein Vorbild dafür geben möchte, wie der Dienst der christlichen Gemeinde an und in einer ungläubigen Welt aussehen soll. Er will deutlich machen, dass er durch Menschen handeln will, die sich die Hände schmutzig machen, die sich beteiligen. Er will durch Menschen handeln, wie er, Jesus, stets auf Gott blicken und mit ihm in Verbindung stehen. Er will durch Menschen wirken, die wie er, Jesus, seufzen, die aufrichtig an dieser zerbrochenen Welt leiden. Er will Menschen gebrauchen, die wie er, Jesus, sich selbst nicht zu schade sind, ihre Hände auszustrecken und anderen, die in Not sind, zu helfen. Das will Jesus deutlich machen, dass das unsere Berufung ist. Und die Folge von Jesu Wirken damals? Wir lesen in Vers 36 und 37, und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Das ist also die Folge von Jesu einzigartigem Dienst, dass Gott gelobt und gepriesen wird. Und das soll auch die Folge sein, wenn wir als Gemeinde Jesu aktiv sind. Wir sind dazu berufen, in dieser Welt zu handeln mit dem auf Gott ausgerichteten Blick, mit ehrlicher Anteilnahme an dieser zerbrochenen Welt und mit dieser Bereitschaft, uns selbst persönlich auch einzubringen, damit Heilung geschieht in unserer Welt und damit Gott gelobt und gepriesen wird. Amen.